Hallo und herzlich willkommen zum 171. Concast Team Podcast. Heute reden wir über den 16. Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo zusammen. Da geht's direkt weiter mit Band 16.
Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr den Concast hört.
Der 16. Band von Jaiba ist in Japan erschienen am 17. April 1992. In der Shinsoban-Neuauflage am 16. Dezember 2004, auf der jetzt unsere Version hier basiert. Dieser Band 16 ist erschienen in Deutschland am 8. Oktober 2024 als Doppelpack-Bundle zusammen mit Band 15. Und wenn ihr in dem Podcast zufällig nicht reingehört habt oder es da verpasst habt, ihr könnt diesen Band nicht einzeln erwerben. Diese Bände werden nur als Doppelpacks verkauft. Also wenn ihr irgendwie jetzt gesucht habt und nur das Doppelpack gefunden habt und dachtet, nee, ich will aber nur einzeln. Es gibt es nicht einzeln, man muss das Doppelpack kaufen für 14 Euro. Ist ja keine Preissteigerung, nur die beiden Bände zusammen eben. Ja, bei Band 16, wenn wir auf das Cover schauen, dann sehen wir dort einen rumalbernen Jaiba in noch einem etwas älteren Artstyle von Gosho Aoyama. Er streckt uns die Zunge raus und zielt so das Augenlid lang in dieser typischen Ne-ne-ne-ne-ne-Pose. Das kennt man ja aus vielen Medien. Das ist tatsächlich nicht das Originalcover, auch wenn man es vielleicht vermuten könnte. Im Originalcover ist Jaiba quasi ja an noch nicht blühenden Blumen quasi, hängt da rum und ein Schmetterling landet ihm auf der Nase. Die Bände sind ja öfters mal, haben der Cover eher Bezug zu dem, was gerade passiert, als die rauskommen und nichts, was im Band passiert. Und hier 14. April, also vielleicht bald die Blumen blühen, die Schmetterlinge sind schon draußen. Das heißt, da ein eher friedliches Cover. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier in diesem Band den großen Kampf mit Kaguya haben, sind beide Cover natürlich nicht ganz so dem Inhalt angemessen. Aber ja, da finde ich doch fast das Originalcover mit den Schmetterlingen schöner als hier dieses Jaiba, der da rumtanzt. Das passt zu ihm, aber es passt halt wirklich nicht zum Band. Und ja, das ist ein bisschen schade, aber ja, wir hatten es ja jetzt schon öfter besprochen, die Jaiba-Cover sind halt nicht immer das Gelbe vom Ei.
Oh ja, also ich muss sagen, hier finde ich das Original-Cover insgesamt schöner, einfach weil Jaiba da auch deutlich niedlicher drauf rüberkommt. Bei Band 15 weiß ich noch, da hatte ich gesagt, da finde ich das Cover der Neuauflage passender, weil angemessener für die Stimmung des Bandes. Ja, also es ist mal so, also jetzt in diesem Fall konkret sage ich, wären sie doch besser beim Original geblieben, auch in Japan, also ich weiß jetzt nicht, warum sie genau dieses Artwork von Aoyama dann genommen haben für Volume 16, für die Shinsoban Edition. Na gut, sie haben es gemacht, das ist so, ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, aber das Original finde ich ein bisschen schöner.
Ja, da schließe ich mich hundertprozentig euch an. Also ich finde diesen Jaiba hier in seiner Comedy-Pose, weiß ich nicht, also die gefällt mir überhaupt nicht. Allein auch, weil sie eben ja zum Band überhaupt nicht passt. Wir haben jetzt hier den finalen Kampf und das Cover sagt, ja, niemand kann mir was und ja, keine Ahnung, was er da in dem Moment in dieser Szene macht. Er könnte auch irgendwie ganz genauso gut im Alltag irgendwie, was weiß ich, irgendwo ein paar Tomaten klauen oder so und vor den Standbesitzern flüchten und sagen, ihr kriegt mich sowieso nicht. Und ja, also ich versuche ja immer so ein bisschen Bezug zu finden zwischen dem Cover und dem Inhalt des Bandes. Aber hier stehe ich, glaube ich, das erste Mal davor und denke mir, wozu so, wo soll ich das hinpacken, in welches Kapitel, das passt so gar nicht, also da ist mir das Originalcover durchaus lieber, wo er da an dieser Blume hängt mit dem Schmetterling und so ein bisschen, ja, er guckt so interessant natürlich auf den Schmetterling und, oh, was ist das so, vielleicht hätte ich dann in dem Moment gesagt, oh, er guckt so, ja, vielleicht, wenn man so ein bisschen umdeutet, Schmetterling, Zukunft und all sowas. Er guckt ungewiss oder aufgeregt in die Zukunft, weil keiner weiß, wie wird der Kampf ausgehen gegen Kaguya. Wird die Erde überhaupt noch da sein, wenn wir mit dem Band durch sind? Und ja, so in die Richtung vielleicht. Also da hätte ich mir dann auch, ja, selbst wenn man keinen großen Bezug zum Inhalt gefunden hat, da hätte ich mir dann doch lieber das Band mit der Blume und dem Schmetterling gewünscht, als hier diesen albernen Jaiba.
Dann auf der Rückseite des Bandes, wie immer, Jaiba 16, das Cover nochmal, Gusha Aoyama. Bei mir ist das jetzt so, dass die Geta, also die Holzsandalen von Jaiba, da auch so ein bisschen auf den Buchrücken rüberragen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein soll, aber naja. Gusha Aoyama 16 und dann hinten in Rot Action. In ihrer Not beleben Jaiba und Musashi ihren ehemaligen Erzfeind Unimaru wieder und ziehen ihn als starken Verbündeten auf ihre Seite. Schließlich bricht die Nacht der Opferzeremonie an, kommen Jaiba und seine Freunde noch rechtzeitig, um Sayaka zu retten? Fragezeichen. Das ist, wie wir beim letzten Band auch schon erwähnt haben, eher ein Recap und ist tatsächlich auch so Wort für Wort im Was bisher geschah, dem entnommen. Wir wissen jetzt nicht, ob das in der japanischen Fassung auch so ist. Wahrscheinlich war es auch da so. Zumindest aber hier kommen wir mit der die rhetorische Frage am Ende, reißt es dann noch so ein bisschen raus, uns zumindest ein bisschen Vorfreude darauf zu machen, worum es hier eigentlich in dem Band geht, nämlich Sayaka zu retten, mal wieder. Also ein bisschen besser als zumindest die Inhaltsangabe der Rückseite von Band 15.
Ja, muss ich auch sagen. Also hier gefällt mir der Einleitungstext in den Manga wesentlich besser als Band 15. Klar, wir haben in Band 15 gesehen, dass Onimaru wieder da ist und dass er sich mit Jaiba verbündet hat. Und ja, im Prinzip, dass es jetzt darum geht, Sayaka zu retten, ist im Prinzip, es ist nichts Neues, aber es ist trotzdem, ja, nochmal eine nette Zusammenfassung und stört mich hier überhaupt nicht, im Gegensatz zu Band 15. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, was ich da gesagt habe. Vielleicht sollte ich es auch tun. Und ja, also hier finde ich, passt das sehr gut, weil hier sagt uns dann eben der Text, okay, jetzt geht's los, der finale Kampf gegen Kaguya kommt und wir müssen Sayaka retten, also lasst uns keine Zeit verlieren und den Band lesen.
An sich ist es ja auch, wenn wir ehrlich sind, eine undankbare Aufgabe, die Zusammenfassung des Bandes zu formulieren. Inhaltsangabe ist ja immer relativ einfach, das also zum Thema, was bisher geschah, weil es ist ja eine kurze und knappe Zusammenfassung, was so die letzten Bände beinhalten, soweit so gut. Und dann muss man ja als Mangaka so ein bisschen anteasern, naja, was steht jetzt bevor und was werdet ihr so in den nächsten Kapiteln lesen, ohne allerdings schon irgendwelche Spoiler zu setzen und die Spannung zu zerstören. Gut, als Mangaka weißt du natürlich am besten, was kommt und wie du das schön umschiffen kannst, aber dann halt auch was wirklich Gehaltvolles zu formulieren. Ich glaube, das wird mit zunehmender Bandanzahl und gerade bei so Arcs, die langgezogen sind, wo dann teilweise Kämpfe vielleicht auch mal über 2 oder 3 Volumes gehen, ein bisschen schwierig. Insofern, ja, sicherlich kann man darüber nörgeln, so wie ich das ja jetzt dann auch, ich erinnere mich noch, bei Band 15 so ein kleines bisschen gemacht habe. Aber ja, es ist am Ende meckern auf hohem Niveau und jeder, der meckert, der muss es natürlich auch erstmal selbst besser hinbekommen können. Ich könnte es nicht besser, insofern, ja, es sind halt die Inhaltsangaben.
Genau. Und wenn wir dann in den Band reinlesen, dann sehen wir zuerst das alternative Cover. Wir sehen die Erde, die vom Schwert des Dämonenkönigs oder dem Dämonenschwert im Deutschen durchbohrt ist. Gekko sitzt drauf und Jaiba trägt die Erde wie Atlas, nur nicht ganz so elegant. Jaiba 16 von Gusha Aoyama. Dann, wie gesagt, das, was bisher geschah. Und das Inhaltsverzeichnis. In Jaiba Band 16 haben wir wieder 11 Kapitel. Kapitel 155 bis 165. Und ich fasse jetzt nochmal den Inhalt zusammen, bevor wir in die detaillierte Besprechung gehen. Ja, dieser Band lässt sich, sagen wir mal so, in 4 Teile aufteilen. Die ersten 3 Kapitel befassen sich mit dem Kampf zwischen Onimaru und Jaiba und Gekko. Zuerst versuchen sie es in einem relativ normalen Kampf gegen Gekko. Dann aber packen sie die Wind-Donner-Bazooka aus, die beide ihre Kräfte vereint. Doch das Ganze scheitert, weil Onimaru schießt daneben. Seiten um Seiten wird die Bazooka aufgebaut und scheint zu treffen und dann, oh, ich habe daneben geschossen. Wo Yabana auch mal ausrastet und ihn auch wüst beschimpft, Onimaru, bevor sie dann entscheiden, wir brauchen keine Bazooka, wir fusionieren unsere Kräfte einfach so, indem wir zusammen, ja, Yaiba stellt sich quasi auf die Schultern und sie fusionieren so ihre Kräfte mit Donner und Wind zusammen. Mit der Kombitechnik gelingt es ihnen dann, den Halbmond-Klingenschnitt von Gecko zu überwinden und ihn außer Gefecht zu setzen. Doch am Ende stellt sich raus, in dem ganzen Gewusel ist es den Streitkräften von Kaguya gelungen, Sayaka zu Kaguya zu bringen. Und Yaiba kommt leider zu spät am Ende dieses Kampfes mit Gecko, denn Kaguya hat Sayaka bereits ausgesaugt, sie ist eine alte Frau. Und dann kommen wir zum nächsten Teil dieses Kampfes. Es sind die nächsten vier Kapitel quasi. Sind der Kampf gegen Kaguya in ihrer wahren Form. Zuerst gegen ihre Hydra-artigen Köpfe, die aus dem Meer ragen, bevor sich dann Kaguyas wahre Form offenbart. Nämlich ein riesiger, ja, fast so ein riesiger Wal, aber es ist eher so ein Blob-mäßiges, wo die rausragen, gegen den sie dann kämpfen, bevor Yaiba seine ultimative Drachenform rausholt und dann selber zu einem, ja, wie so selber so ein Hydra-kopfartiges Wesen hat, das dann quasi der weiße Drachengott ist. Und damit kämpft er dann zusammen mit Onimaru, der sich des Dämonenschwerts bemächtigt, vom tödlich verletzten Gecko. Und damit hauen sie beide auf Kaguya drauf. Doch es hat alles keinen Sinn. Und wir kommen zur letzten Phase dieses Kampfes in zwei Kapiteln, nämlich Kaguyas ultimativer Plan. Sie macht nämlich die riesigste Hasensymbiose bisher, die wir gesehen haben, und fusioniert sich und all ihre Hasenuntertanen mit der Erde. Und sie ist dann, Kaguya ist der Planet quasi und beherrscht dadurch alles, die Meere, die Winde und ja, ist dadurch quasi unbesiegbar. Doch wir haben ja erfahren vorher, das Dämonenschwert und auch die Kräfte des Drachengottes, die dem ebenbürtig sind, können Planeten zerstören. Und deswegen ja, ist Onimarus Vorschlag, ja, war dann, wenn die Erde jetzt eh Kaguya ist und wir jetzt nichts machen können, dann zerstör doch einfach die Erde. Dann machen wir sie halt alles kaputt. Und ja, war es erst so, nee, Onimaru, lass mal. Und dann erinnert dich daran, was mit Sayaka passiert ist. Willst du das Kaguya nicht heimzahlen? Ja, und dann fasst ja aber doch den Entschluss, dann müssen wir halt die Erde in die Luft jagen. Gut, machen wir das. Und sie ziehen es tatsächlich durch. Und die Erde wird von diesem riesigen Energiestrahl erfasst, den Yaiba freisetzt. Doch die Erde explodiert nicht. Denn Kaguya als Erde hat die gesamte Energie in sich aufgenommen und ist jetzt quasi dadurch besiegt. Sie ist immer noch die Erde, aber das Aufnehmen der gesamten Energie hat sie quasi in ein neues Koma versetzt, wie der Geist des Drachengottes dann offenbart. Kaguya hat die Erde so sehr geliebt, dass sie in dem Moment sich entschlossen hat, sich selbst zu opfern quasi, anstatt den Planeten einfach in die Luft jagen zu lassen, auch wenn sie ihn dann nicht mehr beherrschen kann. Und der Drachengott sagt dann auch, ja, Kaguya ist die Erde und ist jetzt quasi im Tiefschlaf. Aber wenn ihr nochmal versucht, die Erde zu zerstören, dann wird sie wieder aufwachen und dann wird es kein Erbarmen mehr geben. Es liegt jetzt also, die Menschen haben es jetzt also selber in der Hand, die Erde nicht zu zerstören und die Erde auch nicht an Kaguya zu verlieren. Und am Ende bringt dann noch ein Regenschauer die Essenz zurück, die Kaguya aufgesaugt hat, sodass Sayaka keine alte Frau mehr ist und alle anderen Mädchen, die ausgesaugt wurden, dann auch nicht mehr alt sind. Ja, und damit ist Kaguya besiegt. Das große Finale ihrer Storyline hat sich ereignet. Was haben wir jetzt noch im Band übrig? Wir haben noch zwei Kapitel, die in den, ja, nächsten kleinen Mini-Arc mäßig überleiten, nämlich Yaiba gegen die Katze Skull, die schwarze Katze, wo wir hier noch zwei Kapitel haben. Ja, die Kugel des Drachengottes ist nichts mehr, aber Yaiba ist natürlich trotzdem noch sehr stark. Onimaru ist auch noch in der Gegend und hat Jaiba schon gesagt, wenn ich mich erstmal erholt habe, dann greife ich wieder an und Jaiba sagt, ja gut, dann bin ich bereit. Aber Onimaru lässt sich noch Zeit und während Jaiba entspannt zu Hause chillt, werden er und Sayaka unfreiwillig und versehentlich von einigen Mäusen, die im Haus der Familie Mine leben, rekrutiert und geschrumpft, um sie von der Terrorherrschaft der Katze Skull zu befreien, die die Mäuse erpresst und sie quasi alle töten will, ne, indem sie sie sadistisch erpresst. Und Jaiba hat erst gar keinen Bock darauf, diesen Mäusen irgendwie zu helfen, auch nachdem sie ihnen ihr Leid geklagt haben, aber als dann der erste Leutnant quasi von Skull erscheint und Probleme macht und Jaiba angreift, ist Jaiba doch Feuer und Flamme und beschließt, die Mäuse, quasi eine Mäusemiliz anzuführen und in den Kampf gegen die böse, böse Katze zu treten. Das ist dann quasi unser Übergang in den nächsten Band. Ja, da kommen wir am Ende nochmal zu. Jetzt erstmal in die detailliertere Besprechung hier von dem Endkampf gegen Kaguya. Ja, am Anfang der Kampf gegen Gecko. Wir hatten ja im letzten Band, sind wir geendet mit den Robotern, bevor es dann wieder ernst wurde. Und ja, ernst, durchaus ernst wurde es hier auch. Es gibt viel Gespratze, Geballer, wortwörtlich, wenn dann die Bazooka rausgeholt wird von Professor Eisenstab. Ich muss aber sagen, hier kommen wir jetzt in das Territorium, wo ich auch bei anderen Serien, so wie Dragon Ball und auch in der Vergangenheit schon wie in Yaiba Probleme mit hatte. Jetzt sind wir nämlich in der Phase angekommen, wo es nicht mehr um tatsächlich irgendwie Schwertkämpfe oder Kämpfe im Nahkampf geht, sondern hier sind wir jetzt wirklich einfach nur ein großer Energieblitz, los, und der nächste Energieblitz, und die beiden Energieblitze treffen aufeinander und spratzbumm und alles. Und zwischendurch haben wir noch so ein bisschen das mit Kaguya, aber vor allem hier ist das jetzt einfach riesige Beam-Struggles, hin und her und hin und her, Energieball-Tennis quasi. Und ja, das ist zwar alles schön anzusehen und toll gezeichnet, manchmal etwas unübersichtlich, aber ich konnte trotzdem noch gut folgen, gut genug folgen. Aber ja, dieser Kampf gegen Gecko und dann auch gerade das mit der Bazooka, wo dann das halbe Kapitel dafür aufgewendet wird, diesen Schuss darzustellen, dann, oh ja, daneben, ups. Das ist zwar auch schon lustig, aber muss man auch schon denken, boah, dafür haben wir jetzt hier das Pacing, also da, so viele Seiten für diesen einen Schuss und dann im nächsten Kapitel, also ob das jetzt die Bazooka ist oder Jaiba und Onimaru, die halt auf den Schultern voneinander stehen, im Endeffekt sind es halt zweimal riesige Energiestrahlen, die sie abfeuern. Und beim ersten Mal klappt es nicht und beim zweiten Mal klappt es dann halt. Und das ist schön anzusehen, aber naja, also irgendwie, da, das ist mir dann ein bisschen so dieses, da geht mir ein bisschen die Spannung flöten. Und da gleiten meine Augen dann irgendwann so drüber, weil es ist ja hier noch ein Panel mit dem Strahl und noch eine Seite, noch eine Seite. Naja, wie seht ihr das?
Ich habe den Kampf weitestgehend ausgeblendet, wenn ich ganz ehrlich bin, weil mir waren tatsächlich die Sprechblasen teilweise deutlich wichtiger als das, was du jetzt schon angesprochen hattest. Hier haben wir noch einen Lichtstrahl und da noch einen Blitz und hier explodiert's und da kracht's. Es ist halt ins Extreme überzeichnet. Wer es mag, kann ich verstehen. Für mich ist es jetzt ehrlicherweise schon ein bisschen zu viel des Guten. Noch nicht mal, weil ich Probleme hätte zu folgen. Also das kriege ich schon hin. Es ist einfach nur so dieses, ja, aus eigener Kraft schaffen sie es ja nicht. Bei so einem Schwertkampf kannst du immer noch sagen, auch wenn es comedymäßig überzeichnet ist, naja, es ist immer noch so die eigene Körperkraft, die dahinter steckt. Und wenn ich dann da aber mit irgend so einer super-duper Lasermaschine von irgendeinem Professor anfange, um mich zu ballern, habe ich ja nichts mehr aus eigener Kraft so wirklich geschafft. Und das ist bei mir dann so der Punkt, wo ich abschalte und denke, okay, ich nehme es noch so zur Kenntnis, ich überfliege's und bitte weiter im Text. Zum nächsten Part, der so ein kleines bisschen interessanter ist und ein bisschen mehr Substanz hat. Und das sind für mich so zwei Szenen in den ersten drei Kapiteln. Einmal Onimaru, der dann meint, was ist, wenn ich auf dich schieße? Und Jaiba da dann halb verwegen und halb entschlossen meint, na, darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Was ja auch durchaus im Real Life sehr vorbildlich ist, sich ja, also so diese Denkweise anzunehmen, ne? Also, ha, was ist denn, wenn das passiert und wenn jenes passiert? Oder, ach, was, keine Ahnung, ist mir dies passiert, ist mir jenes passiert? Was denkt jemand über mich, was ich hier gemacht habe oder da gemacht habe? Naja, darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Entweder wenn diese Situation kommt oder wenn ich dann nochmal drauf angesprochen werde oder. Mit anderen Worten, behalt deine Gedanken im Hier und Jetzt bei dir und konzentriere dich auf das, was du gerade machst. Das fand ich in dieser Szene besonders schön. Und dann den anderen Punkt, da sind wir in, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, welches Kapitel das ist. Kapitel 156, relativ in der Mitte. Also es heißt, naja, Jaiba sagt, hehehe, naja, wenn wir sterben, kämpfen wir im Jenseits weiter. Und das halt wirklich mit so einer total eisernen, ernsten Miene von sich gibt, ohne dass da jetzt irgendwie Witz dabei ist oder dass er das irgendwie da hinlügen würde, sondern es halt wirklich so meint, naja gut, also wir geben hier alles und wenn wir halt draufgehen dabei, dann gehen wir halt eben dabei drauf. Einfach so dieser blinde Eifer, okay, ich beiß mich jetzt da rein und ich gebe wirklich alles. Natürlich schonenmäßig überzogen soweit, naja, wenn es sein muss, halt bis auf den Tod. Klar, das ist jetzt natürlich auch metaphorisch bildlich zu verstehen, aber so diese Entschlossenheit, die da in seinen Worten und in seinem Blick liegt, das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und hat den ansonsten eher, wie ich finde, dröben Kampf für mich ziemlich aufgewertet. Also diese Szene und auch die vorherige, die ich angesprochen habe.
Ja, wir sind jetzt hier beim finalen Kampf. Ja, es geht gut los. Wir haben ja geendet mit ja, der Erlaubnis, dass Gecko die Klinge entfesseln darf mit dem Halbmond-Technik da und dann so einen riesigen Energieball da formt und losschießt. Und ja, da bekommt man schon mit, welche Kraft das halt entsprechend ist. Und ja, da ist dann schon fraglich, was können die beiden überhaupt gegen so eine Übermacht tun? Und sie stellen sich ja dann entsprechend dem Kampf, jeder für sich erstmal mit seinen Techniken, was ja dann nicht so ganz was bringt, bis dann der Professor da um die Ecke kommt mit der Kanone, was mich einerseits so ein bisschen gefreut hat, weil ich dachte, okay, der Professor macht jetzt so ein bisschen supportmäßig was und ja, hat dann was sozusagen beigetragen. Und ja, aber letztendlich, ja, irgendwie, also das ist so eine Riesenkanone. Und ja, dann die Ironie halt, dass dieses Ding eigentlich nur einen Schuss abgeben kann und dann ist es kaputt, ja, ist dann irgendwie auch die Frage, ob das so zielführend wäre. Und ja, wie das dann so entsprechend ist, also das Aufbauen sozusagen der Onimaru feuert die Kanone ab, ich lenke den Gecko so lange ab, fand ich gut, eben auch mit der Szene, die Jens angesprochen hat, mit ja, was ist, wenn ich auch auf dich schießen muss, Jaiba, darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist, so nach dem Motto, okay, alles klar, so nach, dass man denkt, okay. Und Onimaru sieht in diesem Panel ja auch böse aus und sagt sich, ja, wenn es halt so ist, dann schieße ich dich halt mit über den Haufen, ne? Und Jaiba sagt, ja, habe ich kein Problem mit, so nach dem Motto. Und dann entwickelt sich das ganze Jahr, dass Jaiba da so kämpft und Onimaru steht da und zielt und versucht und macht. Und dann kommt so ein bisschen diese Comedy mit rein, ja, du hast nur einen Schuss und dann geht das Ding kaputt und so. Und dann, ja, kommt letztendlich der Schuss. Und da war ich mir dann nicht ganz so sicher, wie diese Szene zu deuten ist. Weil ich echt dachte, Unimaru ist das scheißegal, ob er Jaiba mit erwischt. Und Hauptsache, er macht Gecko platt. Aber es ist ja dann so, dass er sagt, Jaiba, geh aus dem Weg. Und dann schießt er erst. Und naja, dann geht es halt auch daneben. Kommt die Szene, bist du total bescheuert und da geht auch noch die Kanone kaputt. Das war so ein bisschen, ja, war dann wieder comedymäßig und lustig und hat mich dann in dem Moment auch nicht gestört. Aber diese Abschussszene quasi, wo ich so dachte, warum zögert Onimaru da, wo er da vorher so böse geguckt hat und gesagt hat, ja, ich kann dich ja mit über den Haufen schießen. Und in dem Moment, ja, zögert er und schießt halt Jaiba nicht über den Haufen, sondern sagt, Jaiba, geh aus dem Weg und schießt dann erst. Also, das war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch so ein Vorgeplänkel auf irgendeine Zukunft, die uns noch erwartet, dass der gute Onimaru immer noch in Onimaru drin ist und er nicht ganz der Teufel ist. Wie auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Dann ist sozusagen die Kanone kaputt und ich fand dann in dem Moment die Szene wieder gut, wo sie halt sagen, ja, die Kanone ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wir können das auch selber machen und vereinen unsere Kräfte so. Und das fand ich dann wiederum gut sozusagen, dass sie sich da zusammengestellt haben und ihre Kräfte dann gebündelt haben. Und wie dann sozusagen der finale Schlagabtausch ablief, dass sie dann da beide schießen und dann Gecko schießt aber auch zurück und dann drückt die so gegenseitig diese Strahlen zueinander und dann ist Jaiba erst so ein bisschen am Schwächeln, wo Onimaru dann sagt, hey, was ist los? Bist du schon am Ende? Und dann haut er auch nochmal Kraft rein und dann letztendlich können sie ja gegen Gecko bestehen. Das fand ich war so ein guter dann Abtausch sozusagen, wo man dann auch nochmal ja, so ein bisschen vielleicht gesehen hat, okay, ja, Jaiba ist doch schon ein bisschen fertig. Gut, aber er hat ja auch die ganze Zeit gekämpft. Von daher ist das verständlich, dass Onimaru da ein bisschen fitter ist. Also, wie sie sich da dann zusammengetan haben, ich sag mal in ihrer menschlichen Form, mit ihrer eigenen Kraft, wie Jens so schön sagt, das fand ich dann, war eine gute Lösung. Ja, und ob es dafür diese Kanone gebraucht hätte, dass sie auf diese Idee gekommen sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das war dann sozusagen schon mal der erste Kampf des Finales gegen Gecko. Und so im Großen und Ganzen hat es mir dann ganz gut gefallen.
Und dann gehen wir über quasi in die nächste Phase. Wir haben ja am Ende dieses Kampfes mit Gecko den Moment, dass das Online Sayaka wurde ausgesaugt. Und dann, während sich Kaguya transformiert, haben wir dann den Moment mit Jaiba und Sayaka, wo Sayaka dann als alte Frau gerettet wird und dann auch sagt, dass Jaiba sie nicht ansehen soll und sich selbst Vorwürfe macht, wenn sie stärker gewesen wäre. Irgendwie hätte sie das alles verhindern können, wo ich mir so dachte, ja, wirklich, echt, hättest du das? Weiß ich nicht. Ich gab nicht wirklich was, was du hättest tun können, aber na gut. Und wir dann den großen Moment haben, wo Jaiba halt sagt, dass er sie liebt und egal wie sie aussieht und so und dass dann er wird sie immer lieben, bevor er dann auf in den Kampf zieht. Ja, und das ist dann so in diesem ganzen Action-Gespratze so das emotionale ja, Highlight quasi bis kurz vor Ende des Kampfes, bis zum Ende des Kampfes. Und ja, Jaiba und Sayaka so als Paar, in den letzten Bänden wurde es ein bisschen mehr und auch gerade im Labyrinth da und so, habe ich das schon mehr abgenommen als gerade noch am Anfang. Aber trotzdem, auch wenn ich nicht ganz so immer dabei war mit dem Pärchen, ist natürlich dieser Moment trotzdem ein sehr, sehr starker, dem auch sehr viel Platz eingeräumt wird und dem auch wirklich ein Gewicht gegeben wird. Und auch wenn das dann nachher wieder zurückgenommen wird, ist das, wie es halt immer so ist in Shonen-Sachen, ist das hier trotzdem ein sehr, sehr starker Moment, den man dringend gebraucht hat, finde ich, in diesem ganzen Action-Gewitter, dass wir hier mal wieder so einen emotionalen Moment mit drin haben. Und ja, deswegen fand ich das hier sehr passend und den Moment insgesamt auch sehr schön.
Definitiv. Die Szene, die ja quasi dazu geführt hat, dass Jaiba dann mal mit offenen Karten spielt, zumindest so wie es am Anfang aussieht, ist ja auch, muss ich sagen, die Szene ist ziemlich traurig. Ich weiß noch, ich hatte dann beim Kapitel 157 auf der letzten Seite gedacht, wie, nee jetzt, also hat Kaguya Sayaka jetzt wirklich die Essenz ausgesaugt? Lest dann weiter Kapitel 158, schlag die Seite um und denk mir, hat sie wirklich getan? Und ich habe wirklich nicht schlecht gestaunt, weil ich habe gedacht, ja nee, also so weit wird es garantiert nicht kommen. Und Jaiba ist schon noch rechtzeitig zur Stelle und dann ja Sayaka am Boden zerstört. Kaguya tritt nochmal verbal nach und beleidigt sie da als Alte. Nachdem sie ihr das ja quasi zugefügt hat und sie das zu verantworten hat, dass Sayaka alt geworden ist. Und Sayaka dann halt, ja, traurig ist, sich auch so ein bisschen halt schämt dafür, dass sie jetzt innerhalb von wenigen Sekunden um schätzungsweise 60 Jahre gealtert ist. Und Yalba aber sich so gar keinen Kopf darum macht und meint, naja, hier, egal ob du aussiehst wie 17 oder 17 bist oder ob du aussiehst wie, sagen wir mal, 77, ne, ich liebe dich, Sayaka, und ich werde dich für immer und ewig lieben. Und das meint er halt auch, so sieht es ja zumindest hier aus in den Panels, auch komplett aufrichtig. Und ja, muss sagen, das ist so mit die stärkste Szene des Bandes oder zumindest eine der stärksten. Und wieder so ein Punkt, wie ich finde, wo sich Yalba ein Stückchen weiterentwickelt. Das hatten wir ja auch schon in vorherigen Ausgaben gehabt. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Ich glaube, bei 10, 11 oder 12 ist es gewesen, wo sie da in diesem Labyrinth gewesen sind und wo dann halt auch die Frage war, naja, die absolute Macht oder deine Freunde, was ist dir wichtiger, wofür entscheidest du dich? Was ja so das erste Mal war, dass Yalba so richtig am Scheideweg stand. Und ja, jetzt hat er hier dann quasi so diese nächste hochemotionale Stufe, wo er sich gefühlsmäßig weiterentwickeln muss und halt auch entscheiden muss, wie fühle ich, wie reagiere ich hier drauf? Und ja, diese doch ziemlich desillusionierende Situation kontert er mit ziemlich viel Optimismus. Und das hat mir gut gefallen.
Ja, der Anfang hier in den ja, Kampf mit Kaguya sozusagen schon mal gut gewählt, ja, mit einem starken, tragischen Moment, dass sie es geschafft hat, ja, Sayaka zur alten Frau zu machen, damit ihre Energie aufzunehmen, selbst eben wieder übermächtig wurde oder noch wird und ja, dann eben Sayaka, die, ja, zur alten Dame geworden ist, wo wir dann, ja, nur einmal hier ihr Gesicht sozusagen sehen, als Yalba sie da in Empfang nimmt und dann ja Kaguya dann eben kommt mit, liebst du sie immer noch, auch wenn sie jetzt aussieht wie eine runzlige alte Schachtel, so nach dem Motto. Und ja, das macht dann sozusagen die spätere Szene, wo dann auch Sayaka sich eben Vorwürfe macht mit, ja, ich bin jetzt hässlich und alt und ist alles meine Schuld, ich konnte nichts machen und dies und so, wo wir in diesen späteren Kapiteln stilistisch gesehen ihr Gesicht halt nie in ja im vollen Panel oder so sehen. Also wir sehen ja meistens dann immer nur irgendwie so die Putty um die Augen rum. Also nicht wirklich sie dann nochmal als vollen Charakter sozusagen, um die ja Verzweiflung nochmal aufzufangen oder so. Und wo Yalba dann das eben dann nochmal raushaut und sagt, ja, ich liebe dich trotzdem, egal wie du aussiehst. Und das macht halt nochmal gerade auch die Szene am Anfang von Kaguya, wo sie sagt, liebst du sie trotzdem noch, guck doch, wie sie aussieht. Und er dann das so raushaut und ja, quasi sagt, es ist egal, wie jemand aussieht. Dass eben das Wichtige ist, Sayaka ist immer noch Sayaka, so wie ich sie kenne. In da drinne und deswegen liebt er sie halt trotzdem noch. Und das ist wirklich eine starke Einstellung, dass er das in dem Moment so sagt. Ja, ist stark, weiß ich nicht, ob man damit hätte rechnen können, weil es ja, ja, im Prinzip schon dann so ein Unterschied ist, ja, vom Aussehen her auch. Und ihn interessiert das in dem Moment irgendwie so gar nicht. Und ja, das ist dann in dem Moment sozusagen, bevor er sich dann aufmacht und ihr das dann so mit auf den Weg gibt und ja, dann hoffentlich siegreich zurückkehrt. Das ist auf jeden Fall, finde ich, das ist sehr gut aufgebaut hier am Anfang und ist nochmal ein guter Heldenmoment sozusagen und passt auch gut dann. Jetzt zieht der Held, also Yalba, in den Kampf und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Tja, und dann geht es weiter. Und wir sehen wieder diese Köpfe, diese wilden Hasenköpfe, die ja fast schon so Hydra-mäßig aus dem Wasser ragen wieder, die wir ja schon mal angeteasert bekommen haben. Und dagegen müssen Unimaru und Yaiba jetzt kämpfen. Doch es zeigt sich dann auch Kaguyas wahre, richtige Form jenseits dieser Hydras. Sie ist nämlich ein riesiger, schwarzer Blob, beziehungsweise eine riesige, schwarze Masse, fast so wie ein Wal, aber es ist halt so, ja, wie so ein Kürbis. Das wird ja auch auf der einen Farbseite zu Halloween so dargestellt. Ja, also so ein quasi ein kürbisartiges, schwarzes Objekt mit halt riesigen, glühenden Augen und einem riesigen Maul mit scharfen Zähnen, aus deren und oben ragen halt diese Hydra-Köpfe raus und können Energiestrahlen abschießen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Form von Kaguya, also diese Hydra-Köpfe, die waren schon ganz cool, immer, wie wir sie bisher gesehen haben. Aber jetzt so diese ganze Form so, ist halt einfach eine schwarze Masse. Und das sieht cool aus, wenn sie dann zum ersten Mal da auftaucht. Und halt diese, wo wir diese Doppelseite haben, wie riesig sie dann ist mit den Augen und diesem Maul. Das sieht dann schon ganz cool aus. Aber sie ist halt ein weitestgehend unbeweglicher, schwarzer, einheitlicher Blob, aus dem Hydra-Köpfe rausragen, mit Augen und einem Mund. Also, ich muss sagen, also ich fand das schon eher, also als Finalform finde ich nicht sonderlich aufregend. Also es ist, fand ich eher enttäuschend, dass es halt, naja, ja okay, bist du jetzt halt, und es macht dann ja auch nicht viel mehr als mit den Hydra-Köpfen Energiestrahlen abschießen, bevor es dann zur nächsten Phase überläuft. Und dass dann Yaiba und Onimaru jetzt hier die verschiedensten Sachen probieren, war dann so okay. Und dann kommt Yaiba halt mit seiner Drachenform, die ist dann auch ein bisschen cool. Und da sehen wir dann auch coole Zeichnungen, wenn er sich dann so längs schlängelt und gegen die Hydra-Köpfe kämpft. Und das ist ganz cool, die Form. Aber so Kaguyas finale Form in dem Sinne fand ich doch dann eher enttäuschend, als dieser schwarze Körper enthüllt wurde. Das, ja, und dann wurde es dann halt wieder Energiegespratze, bum bum bum, dasselbe Problem, wie wir es vorher bei Gecko haben. Aber jetzt haben wir nicht mal mehr irgendwie cool, dass Gecko halt auch noch so umherzischen kann und dann selber Schläge ist, sondern jetzt haben wir halt eine stationäre Kaguya, die mit den Hydra-Köpfen schießt. Und ja, das ist dann nochmal ein bisschen weniger spannend und war für mich ein bisschen enttäuschend, leider.
Kaguyas Reveal von ihrer echten Form, gerade so diese Doppelseite, bei der dann links in der Luft schwebend, fliegend Yaiba und Onimaru zu sehen sind und dann so komplett die gesamte rechte Hälfte eingenommen wird von dieser schwarzen Masseform und den Hydra-Köpfen, das ist schon wirklich sehr stark. Und so in dem Moment habe ich auch angefangen zu überlegen, ob Gosho Aoyama mit dieser finalen Form oder Endform von Kaguya auf irgendein Kaiju oder Yokai anspielen möchte. Mir ist tatsächlich keins eingefallen. Also wenn überhaupt, könnte ich mir vorstellen, dass es eins der unzähligen Gegner Kaiju von Godzilla ist. Ich meine, da gab es ja auch, oder gibt es ja auch gefühlt so viele wie Sand am Meer. Mir ist aber tatsächlich keins eingefallen, auf das jetzt so dieses Artwork irgendwie zutreffen würde. Vielleicht hat er sich so an dem Design mehrerer verschiedener Monster orientiert, könnte ich mir vorstellen. Oder er hat einfach gesagt, naja, ich mache jetzt halt mal irgendwas, so ein bisschen Brainstorming. Und das, was mir dabei am besten gefällt, dieses Design, das verfolge ich weiter. Weil es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass so diese finale Form, abgesehen von Augen und Mund und so diesem, sag ich mal, relativ rundlichen Körper, sonst ja noch nicht mal irgendwie Extremitäten oder sowas hat. Also weder ein Hals, noch irgendwie Beine, Arme, Hände, Füße, sonst was. Und ja, dementsprechend natürlich, was so die Grob- und Feinmotorik angeht, ziemlich eingeschränkt ist. Und trotzdem fand ich es irgendwie ziemlich cool, weil gerade unter dem Aspekt, dass ja Kaguya in dieser Form physisch ziemlich eingeschränkt sein müsste, schafft es ja trotzdem noch, Yaiba und Onimaru ganz gut zu beschäftigen und auf Trab zu halten. Und gut, muss sie natürlich auch als Hauptantagonistin, aber gerade halt unter dem Aspekt, dass sie ja nur so diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit hat, ist das schon ganz cool gemacht, muss ich sagen.
Ja, Kaguya als ja absoluten Endgegner dann hier in ihrer Form. Also ja, ich weiß nicht, ja, wie ich damit umgehen soll. Am Anfang, als wir sozusagen nur diese Hydra-Köpfe da hatten, wo wir ja dann im Prinzip nur gegen diese Hydra-Köpfe gekämpft haben, die fand ich ganz cool. Die sind ja auch, denke ich mal, so generell ein ganz gutes Thema. Ich erinnere mich da an die Hydra aus Herkules zum Beispiel, wo er da auch gegen so dieses Wesen kämpft und dann kam auch diese Szene, ja, schlagt einen Kopf ab, dann besiegte sie. Echt? Und dann, wer weiß, sondern okay, schlagen sie da diesen Kopf ab und dann wächst der aber sofort wieder nach. Also, ja, das habe ich irgendwie mit gerechnet, dass es nicht so einfach wird. Und ja, dass es dann im Prinzip weitergeht. Aber ja, dass sie dann sozusagen letztendlich feststellen, dass diese Hydra-Köpfe im Prinzip, dass das Abschlagen oder Vernichten von denen gar nichts bringt, weil die wahre Kaguya ist dieses Ding, dieses schwarze Wesen da im Meer, so eine Insel irgendwie, wo die ganzen Hydra-Dinger drauf stehen oder so. Also ja, also als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Also wir hatten sie vorher im Vergleich in ihrer ja menschlicheren Form und jetzt ist sie einfach so ein Riesenmonster, was auch immer. Also, ja, da habe ich echt überlegt. Ich glaube, ich fand die menschliche Version da besser. Allein auch, ja, was Jens gesagt hat, von dem Punkt her, dass sie eben, ja, sich so ja gar nicht wirklich bewegt. Also, das Einzige, was sich ja bewegt, sind diese Hydra, ja, Köpfe, mit denen sie agiert, angreift und so. Aber ihr wahrer Körper, die Augen und der Mund und sowas, damit macht sie ja auch gar nichts. Also ist auch nicht so, dass sie hochspringt oder was auch immer, sondern sie ist halt wirklich einfach nur so Ding da und ist da und die Hydra-Köpfe, ja, das ist sozusagen das, ja, was sie beweglich macht und so, aber ja, also ja, weiß ich nicht, ob ich damit jetzt glücklich bin mit dieser finalen Form oder nicht. Andererseits ist sie jetzt halt einfach nur so ein riesiges Monster, was eben auch videospielmäßig daran erinnert, ja, Hauptsache groß und mächtig und böse und die Helden sind so klein und ja, müssen jetzt gegen dieses riesige Vieh da ankämpfen, was eigentlich gar nichts bringt, die mit dem Schwert da zu schlagen, weil die spüren das eh nicht. Also, ja, das ist dann irgendwie so, ja, und dann ist es ja wirklich ja auch, wie Lasse dann sagt, dann geht der Kampf ja im Prinzip wie vorher dann weiter. Jeder schießt so seine Energiestrahlen da irgendwie. Und ja, das dann irgendwie ja auch so ein bisschen, Und ja, gegen Kaguya können sie dann so gesehen auch gar nichts ausrichten, bis Yaiba dann eben auch seine Form da dann aufbaut mit der ja, Mutation oder was, wie auch immer das dann so ist. Also, das war wiederum, das fand ich war okay, dass er dann so mit Hilfe des Schwertes sozusagen diese Drachentechnik da entfesselt und dann sich so umhüllt. Das fand ich wiederum war besser dann gelungen, ja, als, ja, wie gesagt, dieses Riesen-Kaguya-Ding. Also, ja, auch wenn man das dann so zwischendurch dann immer mal so sieht, wie es da im Wasser liegt mit den Zähnen und den Augen, ja, Aber im Prinzip, ja, so den Eindruck, ich weiß auch nicht, ob es so einen wirklich einen bedrohlichen Eindruck oder so macht. Das ist für mich einfach nur so ein Ding, was im Wasser liegt und so. Und ja, klar, man muss es besiegen und platt machen und das ist unheimlich schwer und so, aber sie wirkt jetzt nicht so bedrohlich, sag ich mal. Ich glaube, entweder in ihrer menschlichen Form oder selbst Onimaru, als, ja, da hat man was vom Charakter. Da sieht man, wer da steht, wie der so aussieht und welche Aura der so ausstrahlen kann. Und dann gucke ich auf dieses blob-schwarze Ding und denke mir, ja, so die Ausstrahlung hat das Ding jetzt aber nicht.
Ja, leider nicht. Und auch wenn es dann so in die nächste Phase übergeht, wo Yaiba dann den weißen Drachengott, wo er dann auch quasi so Kaiju-mäßig unterwegs ist, dann schießen sie auch quasi nur noch Energiestrahlen aufeinander. Und das sieht alles beeindruckend aus. Es ist richtig schön gezeichnet. Und auch wenn wir dann übergehen in die nächste Phase, wo Kazuya sich mit der Erde dann fusioniert, diese eine Seite, wo man eine ganze Seite hat für den Reveal, dass Kaguya jetzt die Erde ist, das sieht alles beeindruckend aus. Aber letztendlich ist es dann nicht mehr so ein richtiger Kampf. Schon mit dem Drachen nicht. Und dann, wenn wir mit der Erde kommen, dann erst recht nicht mehr. Dann ist es quasi nur noch so eine emotionale Story-Auflösung. Wir bekommen dann erstmal noch Kaguyas Motivation. Sie erklärt dann auch so ein bisschen, dass sie jetzt die Menschheit zerstören will, weil sie sie als Schädlinge ansieht, die die Erde irgendwann zerstören werden. Sie, Kaguya, hat ja den Mond quasi leblos gemacht mit dem Dämonenschwert. Und weil sie diesen Fehler schon mal gemacht hat, wird sie jetzt die Erde beherrschen, weil ihr passiert so ein Fehler nicht nochmal. Also tolle Logik. Ja, und dann gibt es dann nur noch quasi der eine Energiestrahl, den Yerba dann abfeuert, weil es dann eben, sie so sagen, ja, das ist nicht mehr die Erde, wie wir sie kennen, sondern das ist jetzt Kaguya, die jetzt alles beherrscht, Atmosphäre, Wind und alles. Und wo Nimaru dann eben sagt, nachdem der Drachengott nochmal enthüllt, dass auch seine Kraft wie das Dämonenschwert die Erde zerstören kann. Und dass Unimaru dann erst den Schuss abblockt und Yerba dann sagt, das ist nicht mehr die Erde, wie du sie kanntest, sondern das ist jetzt nur noch Kaguya, die Sayaka das angetan hat. Und ja, dann wird eben die erdzerstörerische Kraft genutzt, um die Erde zu zerstören, weil Kaguya ist die Erde. Das macht dann am Ende irgendwie auch Sinn. Und ja, Kaguya entscheidet sich dann aber zu, das zu absorbieren und fällt dann quasi ins Koma und wir kriegen von dem Drachengott diese Story-Auflösung mit, dass die Erde jetzt gerettet ist, weil Kaguya jetzt quasi im Koma ist. Aber wenn ihr die Erde nochmal versucht zu zerstören, dann wird Kaguya aufwachen. Das ist an euch wie lange der Frieden wahrt. Das liegt an euch. Und da kann man jetzt so ein bisschen was reinlesen, vielleicht. Auch so ein bisschen mit Sachen Atombomben, Atomweltzerstörung. Und wir hatten ja auch so mit Kaijus, das ist ja auch quasi so der Ursprung von Godzilla in Japan. Ich weiß jetzt nicht, ob Aoyama daran alles so gedacht hat, wenn er während der Yaiba schrieb und das nicht vielleicht ein bisschen zu tief ist mit Yaiba. Aber so eine gewisse Message kann man da vielleicht so rauslesen. Und ja, es gab dann auch noch die schöne Szene so mit auf dem Boot mit dem Regen und wo sie dann so sagen, das gibt dir jetzt am Ende vom Krieg gibt es nur verwundete Männer und da werden wir noch ein bisschen poetisch, ob der Regen Kaguyas Tränen sind, womit dann alle die Essenz wiederkriegen. Und ja, aber gerade, also wie gesagt, das ist dann nicht mehr so ein richtiger Kampf, sondern eben nur noch quasi diese Story-Auflösung. Aber vielleicht gerade deswegen fand ich es dann in diese letzten beiden Kapitel, wo Kaguya die Erde ist, fand ich es dann doch insgesamt besser als der Teil, wo sie der riesige Blob war.
Ja, also eine gewisse moralische Ansprache beziehungsweise einen gewissen moralischen Appell würde ich jetzt auch rauslesen. Sicherlich nicht so ganz extrem deep, gerade was so das Thema atomares Zeitalter angeht, aber generell der Umgang ja, von den Menschen mit ihrer Welt, mit der Umwelt, das zumindest vielleicht so den ein oder anderen kleinen Denkanstoß hervorrufen soll. Das könnte ich mir vorstellen, dass das mit reinspielt. Sicherlich auf einer deutlich niedrigschwelligeren Ebene, als das bei anderen Franchises der Fall ist. Egal ob jetzt die ein oder andere Ghibli-Produktion, wie beispielsweise Prinzessin Mononoke oder auch die ja doch ziemlich explizite und eindrucksvolle Bildsprache in Akira, was ja auch nochmal ganz andere Messages hat, die auch da definitiv im Vordergrund stehen, bei denen das Genre, egal ob jetzt bei Akira oder Prinzessin Mononoke, auch nicht Gag und Comedy ist und auch nicht unbedingt Romance. Insofern, ja, ist das schon ein bisschen so, als würde ich jetzt hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So ein gewisser moralischer Anklang ist vorhanden, den kann man hier rauslesen. Und finde ich, ist auch gut so, um allein diese gesamte Thematik mit Kaguya zu erklären. Weil Gag, Manga hin oder her oder Comedy-Manga hin oder her, so eine gewisse Plausibilität, warum Charakter XY auftritt und wie das überhaupt zustande kommt, dass der sich jetzt gerade Planet XY oder Stadt AB ausgesucht hat, um zu hausen, zu wüten und ja, diesen zu unterwerfen, muss es ja schon geben. Und je abgedrehter das Ganze wird und je größer die Dimensionen sind, die das Ganze annimmt, wie jetzt in diesem Fall bei Kaguya, die dann ja quasi zum Planeten mutiert, desto ja, eindrücklicher muss natürlich dann auch die Erklärung sein, zumindest für meinen Geschmack. Und da dann zumindest so einen Denkanstoß zu geben, in den der Leser natürlich sehr viel reininterpretieren kann, finde ich es durchaus ein legitimes Mittel. Und ja, ich muss auch sagen, so generell die Darstellung von Kaguya allein auf dieser einen Seite wird ja komplett eine ganze Seite für verwendet, mit diesen aufblitzenden, hervorstechenden Augen und auch diesem komplett spitzzähnigen, zahnigen Mund, kommt wirklich gut rüber und hinterlässt auch ja, einen guten Eindruck, einen starken Eindruck.
Ja, das auf jeden Fall. Also diese Seite gefällt mir richtig gut, wie sie da dargestellt ist. Die böse Erde sozusagen, wo dann im Prinzip die ausweglose Situation auch beschrieben wird, weil wenn sie die Erde ist und da stehen die anderen drauf, dann können sie ja eigentlich gar nicht mehr gewinnen, weil egal, ob sie da stehen und dann macht sie ein Erdloch und dann fallen die rein oder was auch immer und dann, ja, wie wir es hier dann halt sehen, sie beherrscht die Ozeane, Winde und Stürme und macht mit diesen riesige Wasserhände und alles, also ja, sie haben im Prinzip verloren, weil sie können ja nichts machen, weil Kaguya halt die gesamten Mächte der Erde, Feuer, Wasser, also die ganzen Elementarkräfte, die hat sie jetzt zusätzlich zu ihrer eh schon riesigen Macht und ja, jetzt versuchen sie zwar da noch irgendwas gegen auszurichten, aber können es halt nicht. Ja, und das ist halt so, ja, dann in dem Moment der Punkt, ja, wo dann sozusagen, ja, die wahre Macht des Drachengottes kommt, dass er die Macht hat, ja, ganze Planeten zu zerstören, wo dann eben ja auch Onimaru sagt, unsere einzige Chance ist halt, die Erde zu zerstören, was ich in dem Moment einen sehr interessanten Schritt finde, weil wenn die Erde zerstört ist, dann sind die ja alle auf einmal im Weltraum, wo kein Mensch irgendwie überleben könnte, es sei denn, der Professor zimmert schnell so ein riesiges Raumschiff, was aber, glaube ich, nicht in seiner Macht gelegen hätte. Und ja, dann den Schritt eben zu machen, ja, wir zerstören einfach unsere Heimat. Immer was anderes hätten sie wahrscheinlich eh nicht machen können, weil wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie wahrscheinlich auch alle gestorben, also von daher, ja. Ja, finde ich, das ist das sehr interessant hier gewählt und dann eben auch nochmal gut dargestellt, die Macht, die Jaiba mit dem Drachenschwert, mit allen Kugeln da letztendlich annehmen kann und ja, im Prinzip, wo er dann bereit ist und sagt, okay, was soll's, wir sterben eh alle, also mache ich einfach die Erde komplett platt und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Und ja, dann das Ende letztendlich fand ich auch ja irgendwie überraschend, weil damit habe ich irgendwie nicht so gerechnet, dass es dann heißt, ja, es passiert eigentlich gar nichts. Die Erde ist weiterhin da und Kaguya ist einfach nur eingeschlafen. Ja, okay. Und ja, dann Happy End mäßig schön gewählt natürlich dann die Sache mit dem Regen, der sozusagen alles wieder ungeschehen macht, dass die wieder alle jung sind und ja, dann eben doch die ja tiefe Botschaft des Drachengottes sozusagen, dass ja, wenn die Menschen jetzt nochmal irgendwas an der Erde machen, dass dann sozusagen alles verloren ist, fand ich ja schon eine interessante Message, also muss ich sagen, weil im Prinzip ist es ja auch so, dass der Mensch die Erde im Prinzip nur ausbeutet, kaputt macht und gar nicht wirklich daran denkt, ja, die am Leben zu erhalten oder wieder aufzuforsten oder so. Man hat ja eher die allgemeine Einstellung, ja, irgendwann kriegt der Mensch die Erde schon kaputt, wenn er immer wieder Wälder abholzt und Sachen hinbaut und was weiß ich nicht, hier Ozonschicht kaputt macht und das ganze Gedöns. Und da fand ich, war das schon, ja, eine tiefe, beeindruckende Botschaft. Vielleicht geht die auch gar nicht so tief, aber für mich in dem Moment hat sich das sehr stark gelesen, so dieses, hey, ihr habt nochmal eine zweite Chance gekriegt, ihr könnt in Frieden auf der Erde leben, aber behandelt sie auch entsprechend mit Respekt und sowas. Und ja, das fand ich schon, das war eine sehr interessante, ja, Geschichte sozusagen, interessante Story. Und ja, jetzt ist dann sozusagen alles vorbei. Und ja, jetzt bleiben sozusagen dann nur noch ein paar offene Fragen. Wird Kaguya nochmal wieder auftauchen oder thematisiert oder gar, komplett gar nicht mehr? Dann ist ja auch noch die Sache, wie sich dann Onimaru verabschiedet, dass er ja immer noch das Ziel hat, die Erde eigentlich zu übernehmen. Ist dann ja auch noch die Frage, wenn er jetzt dieses Dämonenschwert beherrschen lernt, wenn er da irgendwas auf die Erde abfeuert, vielleicht kommt Kaguya dann wieder und dann ist die Geschichte zu Ende. Also ja, auch wenn hier der große Kampf mit Kaguya vorbei ist, gibt es immer noch so einige kleine offene Fragen, die wir bis jetzt noch nicht wissen, wie das alles ausgehen wird. Also ist trotzdem immer noch ein bisschen spannend. Und ja, da bin ich gespannt drauf zu sehen, wie es denn da noch mit weitergeht. Und ja, fand aber letztendlich war diese Auflösung des ganzen Kaguya-Kampfes war gut gewählt auch dann, dass der heilende Regen dann da war und so. Das hat mir als Ende des ganzen Kampfes wirklich gut gefallen. Bin ich mit zufrieden.
Tja, und nachdem jetzt die Weltbedrohung buchstäblich abgewendet ist und Jaibas Drachenkugel sich auch aufgelöst hat, das heißt, er ist nicht mehr so stark, aber natürlich trotzdem immer noch stark, wohin geht man jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was kann man da jetzt noch irgendwie machen, um Spannung reinzubringen? Ja, wir schrumpfen den Protagonisten und lassen ihn gegen Katzen kämpfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es noch zu viel zu diesen beiden letzten Kapiteln hier zu sagen gibt. Man merkt es halt an allen Ecken und Enden. Es ist jetzt erstmal so ein bisschen, nach diesem ganzen Highlight, was ein bisschen zum Durchatmen. Wir nerven den Protagonisten temporär ein bisschen, damit wir irgendwie noch Spannung reinbringen. Da mit den Mäusen und alles. Und ja, und dann haben wir ein bisschen Action gegen Katzen. Wobei ich aber trotzdem finde, auch wenn das hier so eindeutig nur so ein bisschen übergangsmäßig ist, bis man halt die nächste Story halt größere anfängt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Skull hier die nächste große Kaguya-mäßige Bedrohung wird. Also ich glaube, der ist bald abgefrühstückt im nächsten Band. Trotzdem gibt es hier einige schöne Momente, gerade mit den Mäusen auch, dass Jaiba dann am Anfang keinen Bock hat und sich dann doch entschließt, die Mäuse, also nicht nur die Mäuse zu beschützen, sondern auch zu sagen, wir kämpfen gemeinsam und dann so eine Mäusemiliz aufstellt quasi. Und auch der Moment mit Sayaka, wo sie sich dann so unterhalten und Sayaka erzählt dann von, wie sie früher da mit Feuerwerkskörpern gespielt hat, was natürlich auch sicherlich Foreshadowing ist, weil, ach ja, ich habe hier mal einen Feuerwerkskörper hochgeschossen als Kind, aber der ist nie explodiert und wir haben ihn nie gefunden. Naja, ist dann wohl nicht so wichtig. Das ist ja hundertprozentig Foreshadowing für den Kampf gegen Skull, nehme ich an. Aber trotzdem war das ein ganz süßer Moment, wo sie dann sagt, aber jetzt bin ich nicht mehr traurig, weil jetzt habe ich ja dich, du machst ja quasi Feuerwerk. Und sie lässt sich auch gar nicht beirren von Jaibas Sprüchen immer so zwischendurch, sondern erzählt das und das war eigentlich ein ganz süßer Moment. Also ja, auch wenn das hier nur so ein bisschen übergangsmäßig ist mit diesem ganzen Katzen-Mäuse-Action, fand ich doch, dass das ein paar nette Momente hatte und wenn der Kampf dann im nächsten Band nicht zu lange geht, dann würde ich sagen, ist das eine nette kleine Übergangsgeschichte.
Mir hat so dieser Übergang von Action, Kampf und nicht alltäglichem zu Slice of Life ganz gut gefallen. Gut, danach kann er jetzt die ganze Sache von Katzen und Mäusen, so will ich es mal mit einem zwinkernden Auge sagen. Klar, nach so einem großen Kampf und so einem ganz großen Arc bei dem dann am Ende alle Gegner erstmal besiegt wurden, macht es Sinn, erstmal wieder alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und erstmal wieder so ein bisschen Zeit sich auch zu nehmen, um den nächsten großen Kampf aufzubauen. Ja, viel mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, ohne großartig in tiefste Prosa zu verfallen. Insofern belasse ich es einfach mal dabei.
Ja, ich saß dann auch da und dachte, okay, was kommt jetzt noch? Weil Kaguya ist besiegt, Onimaru ist auch weg. Was passiert jetzt noch? Also eigentlich dachte ich, ja, Yaiba ist damit eigentlich zu Ende, aber ist es ja nicht, wie wir wissen. Und ja, da war dann interessant zu erfahren, was kommt denn noch so? Und ja, die Anfangsszene, die waren schon sehr interessant, da mit diesem komischen Laubhaufen da, der da irgendwie rumflitzt, wo keine Ahnung, ich wusste echt nicht, was es damit auf sich hat. War dann schön zu sehen, wie sie sich da die ganzen Leute im Haus der Mines angucken und besonders dann Musashi und Kojiro, wie sie sich dieses Video besorgt haben, wo man genau weiß, was sie sich da angucken. Und dann, ja, dann die typische Verwechslungsszene, auch wir nehmen den da und dann, oh ja, hier was zu essen, nein, oh verdammt, und dann geht das schief. Ja, und ja, auch interessant hier zu wissen, dass ja, wenn, dass sie halt geschrumpft werden können und dies und das, ja. Aber ja, interessant dann auch die ja, Geschichte von Sayaka von früher, was Lasse erzählt hat, das war sehr schön gewählt und ja. Auch wie sozusagen Yaiba dann erstmal dagegen ist und sagt, ja nee, warum soll ich euch denn helfen? Ob soll ich die ganze Arbeit für euch machen? Ihr könnt ja auch mit anpacken, ne, wenn ihr was aus eurer eigenen Kraft und so schafft. Ne, und dafür helfe ich euch dann, dass das so ein bisschen in Richtung, ja okay, wir sind zwar klein und Mäuse und wissen nicht, was wir tun können, aber so irgendwo liegen doch unsere Stärken. Dass die das lernen zu nutzen. Mal gucken, was es letztendlich dann bringt. Und ja, so teilweise die Panel, wo dann so diese Katze kommt und mit ihren Krallen da die Mäuse oder Yaiba angreift, fand ich dann auch schon teilweise, ja, ziemlich drastisch dargestellt, wenn da so das Blut da dann zu sehen ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Blut sein wird. Das finde ich schon, ja, war schon wieder dann sehr. Ja, brutal oder so, also, ja, war interessant, das so zu sehen dann und ja, wie dann jetzt endlich der Kampf da gegen so die Katzen ausgeht, mal schauen und ja, wenn ich jetzt so überlege, wo ich jetzt, wo wir jetzt sind und was ich glaube, was passiert, ja, stand jetzt gerade auch wegen dem Wissen mit den Katzen, würde ich sagen, ja, wir kriegen jetzt vielleicht so verschiedene kleine Kurzgeschichten, die immer so 3 Kapitel oder vielleicht so haben, ne, dass die so, ne, jetzt haben wir dann die Katze, was weiß ich, was als nächstes passiert, vielleicht kommt ein Hund oder ein Frosch oder wie auch immer, dass so, so kleine Storystränge passieren werden. Oder aber vielleicht passiert auch nochmal irgendwas mit Onimaru, dass der nochmal wiederkommt, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht, aber ja, um sozusagen auszugleiten aus dem Band. Ja, fand ich das mit der kleinen Katzenstory schon interessant und auch wenn das jetzt nicht der große Kampf gegen Dämonen und Ungeheuer ist, bin ich trotzdem gespannt zu sehen, was denn da jetzt noch so passiert, ob es im nächsten Kapitel dann abgehandelt ist oder ob noch irgendwas anderes dann passiert und ja, generell auch, wie es mit Yaiba weitergeht.
Ja, also mit Kaguya, das sehe ich so als Ding, was Aoyama damals gemacht hat. Das hat er ja auch im Interview mit Oda erzählt, wie Oda das bei One Piece macht, nämlich, dass er halt so Lücken lässt, wo er dann später, wenn er Lust drauf hat, dann da was mitmachen kann. Aber das ist nicht von vornherein geplant. Und so sehe ich das hier auch mit Kaguya. Das hat sich jetzt Aoyama aufgespart und er hat die Hintertür aufgelassen. Wenn ich sie zurückbringen will, dann kann ich es tun. Ah, mal schauen. Und deswegen, mal schauen, ob er das macht. Vielleicht schon, also ich kann mir das gut vorstellen. Aber Onimaru, ja, der ist auf jeden Fall. Also das war ja, alles nur aufgeschoben. Da wird es auf jeden Fall noch den großen Endkampf mit Onimaru geben müssen, dass der wird hundertprozentig wiederkommen. Ob es jetzt schon direkt nach den Katze ist oder ob es dann noch ein bisschen mehr erstmal dazwischen geht. Wir haben ja jetzt hier noch ein paar Bände übrig, also ist ja jetzt nicht gleich vorbei. Das ist jetzt schwer abzusehen, aber Onimaru kommt auf jeden Fall wieder und das ist für mich gar keine Frage.
Ich denke auch, wir werden ihn in den nächsten höchstens 2 bis 3 Bänden wiedersehen.
Und damit sind wir erstmal angekommen am Ende dieses Jaiba-Bandes. Jaiba-Band 16 Ende haben wir auf der letzten Seite dann weiß und dann Werbung wieder, so dass Werbung nur auf einer Seite ist und auf der anderen Seite das Egmont-Logo und die Socials. Da haben wir einmal in der Werbung Ranma 1/2. Das Anime-Remake läuft auf Netflix und Ema bringt ja auch seit längerem diese Neuauflage von Ranma raus. Delicious in Dungeon wird ja auch gerade im Anime sehr abgefeiert, ist da noch. Und dann ist die Werbung tatsächlich vorbei. Nicht viel in diesem Band. Dann haben wir noch das Impressum. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Erste Auflage 2024, Egmont Manga. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach. Redaktion Christopher Bünte. Textbearbeitung Nina Fehn. Gestaltung Esther Strunk. Koordination Angelika Schönhuber. Und hier auch nochmal fettgedruckter Hinweis: nur im Bundle mit Band 15 verkäuflich. Also, wie gesagt, nochmal hier die Bestätigung. Der Band darf nur zusammen mit dem anderen Band als Doppelpack verkauft werden. Egmontmanga.de, Egmont Shop Story aus Egmont. Und dann auf der nächsten Seite das Stoppu. Ja, das war der 16. Band von Jaiba und das Finale von Kaguya. Ich muss sagen, insgesamt so war es doch für mich ein eher enttäuschendes Finale für diese ganzen Story, für diese ganzen Storyline. Das ist, Jaiba ist jetzt echt nicht die erste Serie, die so ein bisschen in die Falle tappt. Auch Videospiele machen das gerade gerne, aber dass man dann halt den interessanten Bösewicht, den man halt so hatte und der dann auch durchaus charismatisch ist und was an sich hatte, dass man den dann in einer größeren Form halt zu einer riesigen, unbeweglichen Masse verkommen lässt, ist halt ein Fehler, den machen viele. Und hier, genauso wie es irgendwie bei Resident Evil nicht funktioniert, finde ich, funktioniert es hier auch nicht toll mit Kaguya. Und auch das mit Gecko haben wir ja schon besprochen. Das ist dann einfach viel zu viel, einfach nur Actiongewitter für mich gewesen, ohne genug Substanz. Da waren halt die schönen Momente dazwischen, auch die emotionalen Sachen. Und das hat auch gut funktioniert. Und auch, wie gesagt, ich fand ja das Ende ganz stark. Insgesamt war dieser finale Kampf mit Kaguya gerade wegen ihrer Form, die in den 4 Kapiteln ihre blobmäßige Form. Gerade deswegen war der Kampf für mich doch insgesamt eine Enttäuschung. Aber dadurch, dass am Ende nochmal so ein bisschen was gemacht wurde und dass wir den Band auch nicht nur damit ausklingen lassen, sondern auch gleich den Übergang haben, so in den nächsten Story Arc, dass wir jetzt nicht geendet haben auf diesem letzten Panel da vom Kaguya-Kapitel, sondern noch 2 Kapitel hatten, die uns quasi schon mal reinführen in das, was noch so kommt, dass es halt weitergeht. Das hat dann insgesamt den Band für mich doch versöhnlich enden lassen. Aber gerade im Vergleich zu den letzten paar Bänden muss ich doch leider sagen, dass der Kaguya-Arc hier am Ende die Landung nicht ganz hinkriegt, leider. Und deswegen war das für mich insgesamt ein bisschen enttäuschend, auch wenn es trotzdem ein toll gezeichneter Band ist und man damit sicherlich auch Spaß haben kann. Aber wie gesagt, für mich leider ein bisschen ein Rückschritt im Vergleich zu den letzten Bänden.
Ja, ich muss auch sagen, der Anfang insbesondere, als es dann noch zum Schluss gegen Gecko geht und zum Anfang gegen Kaguya, war ich drauf und dran zu sagen, yo, Band 16 toppt für mich Band 15. Dann so im weiteren Verlauf des Bandes, ja, wurde halt wieder so dieses klassische Shonen, Muster bilderbuchtypisch, checklistenmäßig abgearbeitet, überall einen Haken dran gesetzt. Und in der Gesamtschau, ja, es ist ein starker Band, keine Frage. Nur so das, was meiner Meinung nach noch so ein bisschen mehr gekickt hat und mehr Spaß und Unterhaltung beim Lesen gebracht hat, ist für mich die Handlung von Band 15 gewesen. Und ich führe es jetzt halt darauf zurück, dass es grundsätzlich, ne, du hattest es angesprochen, Lasse, so ein bisschen diese, ja, ich denke, man kann es wirklich ganz gut als Falle bezeichnen. in die manche Franchises, egal ob es jetzt Manga, J-Games oder auch Animes sind, gern mal reintappen. Die ist hier halt auch so ein kleines bisschen dem ganzen Arc um Kaguya zum Verhängnis geworden. Ich habe auch gedacht, es gäbe am Ende noch ein kleines bisschen eine größere Überraschung. Und Kaguya will da jetzt noch irgendwie einen ganz großen Trick 17 aus dem Ärmel ziehen. Naja, am Ende war es dann halt nur immer größer, immer mächtiger und naja, irgendwann war es dann halt am Ende doch vorbei. Und da hätte sicherlich so ein kleines bisschen mehr Abwechslung Band 16 gut getan.
Ja, ich muss auch sagen, so im direkten Vergleich zu Band 15 lief der von den Kämpfen her flüssiger und spannender ab. Also jetzt war es so ein Auf und Ab, sage ich mal. Am Anfang noch der Rest gegen Gecko, ja, der musste noch beendet werden, der Kampf. Und dann, wie es sozusagen, ja, in Kaguya geht, aber erst haben wir ja dann nur das mit dieser Kanone da sozusagen, die meiner Meinung nach eigentlich nur dafür da ist, dass Onimaru und Yaiba merken, wir brauchen die Kanone nicht, wir können unsere Kräfte auch so zusammentun und haben dann eine starke Waffe gegen Gecko. Diese Art, wie gesagt, fand ich besser als die mechanische Kanone. Und ja, dann der Kampf gegen Kaguya, ja, war auch dann, sie wird direkt zu ihrer finalen Form. Das mit den Hydra-Dingern war ganz gut. Aber dann so diese wahre Form, dieses schwarze Ding da, was ja dann sehr viel Screentime auch eingenommen hat, aber wo sie im Prinzip gar nichts gemacht hat, weil sie sich nicht groß bewegen konnte oder so. Das, ja, hat den Kampf so ein bisschen, ja, geschmälert irgendwie, weil ich fand, als sie dann zur Erde wurde und eben die ganzen Naturgewalten entfesseln konnte, das fand ich dann wiederum besser. Aber so dieses Ding davor, das schwarze Etwas, weiß ich nicht, das hat mich wirklich nicht so überzeugt. Also auch nicht von der Ausstrahlung her, auch die, ja, Erde, die sie dann da war, die, wie gesagt, dieses eine Panel da, was da zu sehen war, das war so mega. Also das hat mich so viel mehr beeindruckt als dieses Doppelseitenpanel, wo dann ihre schwarze Masse auftauchte. Ja, deswegen fand ich die Schwarzmassen Kaguya nicht so cool, aber die Erden Kaguya fand ich dann wiederum gut. Also ja. Von daher, vielleicht hätte man den Kampf anders gestalten können, dass das Schwarze irgendwie weniger Time einnimmt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man es am besten hätte machen können. Ja, und dann das Ende, wie gesagt, das war dann wiederum auch sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen, wie es gelöst wurde. Auch mit den ganzen Tiefen und das. Ja, und dann eben am Ende das, ja, mit der Katze, das ist so, ja. Mal schauen, wo uns das hinführt. Also würde ich sagen, ist okay, aber noch kann ich nicht sagen, ob einen das groß vom Hocker reißen wird oder nicht. Also ja, wie gesagt, von daher ein Auf und Ab, was die Momente hier so angeht. Nichtsdestotrotz ist Band 16 ein guter und wichtiger Band für die Reihe. Also da würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass ihr euch den zulegen solltet, weil ja. Ist trotzdem ein wichtiger Band, hat wichtige Momente, schön gezeichnete Szenen drinne. Ja, nur eben die inhaltliche Aufteilung von der Story, die hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Pep reingebracht, dass sozusagen wie bei Band 15 sozusagen die Spannung am laufenden Faden erhalten bleibt. Und ja, hier war es zwischendurch mal so ein bisschen drin, dass man so dachte, ja, nee, ist doch nicht ganz so spannend.
Okay, das war unser Fazit zu Yaiba Band 16. Damit sind wir am Ende dieses Concast-Themen-Podcasts angelangt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare eure Meinung zu diesem Band oder zu dem Podcast. Und ich verweise jetzt nochmal auf unsere Webpräsenzen. connews.org, wo ihr vielleicht gerade diesen Podcast hört. Da findet ihr sämtliche News rund um Yaiba, um Detektiv Conan und um Gosho Aoyama allgemein. Auf conwiki.org haben wir ein großes Mitmach-Wiki rund um diese Serien, wo ihr Wissen lesen und auch beitragen könnt. Diskutieren mit anderen Fans könnt ihr auf conforum.org oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Threads, auf Mastodon, auf Blue Sky. Überall unter dem Handle @connews, da findet ihr uns. Unterstützen geht über unser Patreon, indem ihr Käufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr auch heute dabei wart. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dass wir gemeinsam die Reise mit Kaguya erleben durften.